Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Wertschätzung. Ich spreche heute über Observer. Das ist das neue Spiel vom Bloober-Team. Das sagt keinem Menschen etwas, aber wenn ich Ihnen verrate, dass das die Macher von Layers of Fear sind, dann sagt Ihnen das vielleicht etwas. Es ist ein Walking Simulator, der war einigermaßen populär vor ein, zwei Jahren und jetzt gibt's den Nachfolger. Diesmal in einem Blade Runner-artigen Cyberpunk-Setting mit Rutger Hauer, ebenfalls bekannt aus Blade Runner, in einer führenden Sprechrolle. Das Spiel erscheint für PC, Xbox und PS4. Es kostet auf dem PC ungefähr 28 €, das haben wir bezahlt. Auf Konsole kostet der ganze Spaß 35,99 €. Das weiß ich übrigens, weil mein geschätzter Kollege Sebastian Stange mir das verraten hat. Ich selber habe gegoogelt, habe auch versucht, im Internet den PSN-Store aufzurufen, es darin zu finden. Ist mir alles nicht geglückt, keiner weiß warum. Aber genau deswegen und auch damit er viele interessante Fragen stellen kann, habe ich Sebastian mit dabei. Hallo Sebastian.
Hallo André, ich bin ziemlich gespannt, denn ich habe ja mit Layers of Fear, mit der Early Access Version, schon mal Kontakt gehabt, anno dazu mal bei der GameStar und ich war ziemlich geflasht. Das Ding hatte so einen gewissen Hype, hey, das ist nicht bloß Jumpscares, das ist ein bisschen cleverer und ich empfand Layers of Fear als einen äußerst gut gemachten Grusel-Walking-Simulator, der nicht einfach bloß so Five Nights at Freddy's mäßig Stress erzeugt und dich bis ins Mark erschrickt, sondern auch so sehr angenehm dein Hirn fickt, indem immer wieder bizarre Vorgänge passieren, insbesondere außerhalb deines Sichtfelds, so dass die Räume sich auf subtile Art und Weise verändern, während man sich darin umschaut, was man vielleicht gar nicht sofort mitbekommt, wo sehr viele interessante Dinge mit Perspektive getan werden und mit den Räumen, in denen man sich befindet. Das fand ich toll. Da habe ich aber lediglich die Early Access Version gespielt, also den Anfang des Spiels und danach keinen Kontakt mehr gehabt mit dem Schaffen von Bloober Team. Gib mir mal the big picture, was Observer eigentlich ist. Ich nehme an, es ist wieder so ein Walking-Simulator-Ding.
Korrekt. Es ist in gewisser Weise eine sehr konsequente Weiterentwicklung von Layers of Fear. Du hast es ja schon beschrieben. In Layers of Fear gibt es sehr viele, sage ich mal, Grusel, Horror, sonst was Effekte, die arbeiten damit, den Spieler zu überraschen und zu desorientieren. Die spielen mit Perspektive und eben auch mit räumlichen Veränderungen. Also du sagst selber schon, du kommst in einen Raum hinein, guckst dich da um, drehst dich um und auf einmal ist die Tür weg, durch die du in diesen Raum reingekommen bist. Du drehst dich nochmal um und auf einmal rücken die Wände immer näher auf dich zu. Mit solchen Dingen spielt Layers of Fear sehr, sehr gerne. Und die haben sich scheinbar hingesetzt und haben sich gedacht, wie können wir das Mindfuck-Potenzial erhöhen beim Nachfolgetitel und haben sich gedacht, selbstverständlich gehen wir in irgendeine Welt voll von Cyberpunk und voll von augmentierten Menschen, also Menschen mit technischen Implantaten und dann drehen wir richtig durch, weil jetzt können wir auf einmal noch total abgefahreneren Schnickschnack machen und das tun sie in Observer. Erstmal vielleicht ein bisschen zu der Geschichte, worum geht's überhaupt? Du spielst Daniel Lazarski, das ist auch die Figur, die von Rutger Hauer gesprochen wird, übrigens nur auf Englisch verfügbar, es gibt Deutsch nur in Form von Text. Und Daniel Lazarski ist der Observer oder ein Observer und das sind so Gedankendetektive. Ja? Also das sind Leute, die können in diese Gedächtnis- und Hirnimplantate von anderen Menschen eindringen und dann zum Beispiel auch ja, die letzten Erinnerungsfetzen von Verstorbenen sich anschauen. Das ist zwar anscheinend eigentlich verboten oder es wird zumindest nahegelegt, dass das gefährlich ist. Selbstverständlich machen wir das im Spielverlauf dann aber trotzdem. Und ganz am Anfang des Spiels, da bekommt er einen Hilferuf oder einen Notruf, einen Hinweis von seinem Sohn, mit dem er eigentlich schon lange entfremdet ist. Und der versteckt sich anscheinend irgendwo in einem der schmuddeligsten Ghettos von Krakau im Jahre 2084. Es ist kein Zufall, dass das genau 100 Jahre nach 1984 spielt, dem berühmten Buch von George Orwell, dass man auch in der schmuddeligen Ghetto-Apartment-Anlage, in der das Spiel zu 99% spielt, mehrfach findet. Ja, dort wird sozusagen noch Weltliteratur gelesen, selbst wo überall nur Schmutz und Verfall anzutreffen ist. Und kaum ist man also in diesem Apartment-Komplex angekommen, da stößt man auf ermordete Mieter und das Ganze verwandelt sich so in eine Mischung aus Mystery-Thriller und Detektivroman, weil man erstens rausfindet, wer ist da unterwegs und zieht mordend durch diesen Apartmentkomplex. Und zum anderen, wo ist der verschollene Sohn hin? Was ist mit dem passiert?
Ist das wieder so eine Geschichte, bei der man größtenteils allein ist, in relativ detaillierten Umgebungen oder so? Was du jetzt erzählst, klingt ja auch danach, dass man ein bisschen mehr Kontakt mit NPCs hat. Ist das so?
Jein. Du hast relativ viel Kontakt mit Menschen, aber du siehst sie alle nicht. Also kurz nachdem du da ankommst, wird dieses Apartment quasi unter eine Art Quarantäne gestellt und dann kommst du da nicht mehr raus und die Leute sind auch größtenteils in ihren Zimmern verbarrikadiert und du sprichst dann mit denen immer nur über so eine Videogegensprechanlage, die offensichtlich alle defekt sind oder zumindest eigenartig sind. Du siehst dann immer nur verzerrte Gesichter darüber flimmern, häufig einfach nur riesige Augen, so ein bisschen als würdest du die Kamera eines Türspions auf diesen kleinen Monitor projiziert bekommen. Und das ist alles sehr nett und konsequent eingebettet in die übergreifende Thematik von Observer. Also es ist wahrscheinlich nicht allzu überraschend. Es geht natürlich um solche Themen wie den Verlust von Menschlichkeit, dadurch, dass die Menschen sich immer stärker und immer mehr diese maschinellen Bauteile in den Körper einpflanzen lassen. Das ist ein relativ bekanntes Thema, da geht es um diesen Transhumanismus, wo hört es denn überhaupt auf mit der Menschlichkeit, was macht einen Menschen im Kern überhaupt aus und so weiter und so fort. Und diese Gegensprechanlage, wie auch sehr viele andere Aspekte von Observer, die tragen das Ganze symbolisch weiter. Also in dem konkreten Fall sprichst du nicht mehr direkt mit Menschen, sondern du sprichst mit dieser Maschine, auf deren Bildschirm dir Zerrbilder des eigentlichen Menschen dahinter angeboten werden. Und das symbolisiert und das visualisiert einfach sehr schön erstens diese Veränderung, diese Entmenschlichung, auch die Isolierung, die in dieser Gesellschaft existiert, wo die Menschen sich in ihren Apartments verstecken und wie einsam und verlassen und allein auch deine Spielfigur in dieser Spielwelt eigentlich ist. Obwohl überall diese Menschen sind, mit der sie in Kontakt tritt, ist sie diesen Menschen entkoppelt und von diesen Menschen ferngehalten durch diese maschinellen Schnittstellen. Das passt halt einfach sehr, sehr gut zu diesem ganzen Thema, so wie überhaupt die ganze Inszenierung des Spiels von Anfang an atmosphärisch sehr konsequent und sehr stimmig ist. Da geht es komplett um eine Symbolik von Verfall, auch von Parasiten zum Beispiel. Also es gibt so ein Intro mit auch Echtbildszenen und da siehst du dann halt so Würmer und solche Geschichten irgendwo langkrabbeln. Und das hat alles so eine parasitäre Anmutung und das passt natürlich dazu, dass da Dinge in deinen Körper eingepflanzt werden, die ihm am Ende schaden.
Ich kann es immer noch nicht so richtig vorstellen, was man genau im Spiel macht. Ist es wie bei Layers of Fear eher so ein Umherlaufen, die Spielwelt anschauen, erfahren, minimal interagieren oder gibt es schon etwas größeres, stabileres Gameplay-Fundament?
Es ist wirklich im Kern ein Walking Simulator. Also du hast drei Dinge, die du hauptsächlich tust. Das erste ist wie in einem Walking Simulator typisch. Du läufst herum, schaust dir an, diese Umgebung sehr detailliert übrigens, grafisch würde ich behaupten, auf einem ganz erstaunlich hohen Niveau, sowohl auch was die Effekte angeht, sowas wie Nebel, Dampf, Lichteffekte, als auch was die Texturqualität zum Beispiel angeht und auch den Detailreichtum. Also dieser Apartmentkomplex ist halt wirklich heruntergekommen und zugemüllt, verfallen und, wie soll ich das nennen, gerade schon zu schon infektiös unhygienisch. Also man möchte quasi den Bildschirm desinfizieren, nachdem man Observer beendet hat. Und das wird halt möglich dadurch, dass die das halt wirklich sehr, 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 sehr detailliert alles darstellen. Mit ein paar erkennbar wiederkehrenden Versatzstücken, aber wirklich auf einem sehr hohen Niveau produziert. Und das heißt, du läufst dann rum und schaust dich da um und du kannst sehr häufig auch aus dieser Umgebung so ein bisschen dir deine eigene Geschichte zusammenspinnen, was die Menschen treiben, die dort wohnen. Das ist dieser Walking Simulator Teil, wie man ihn kennt. Dann gibt es verschiedene Tatorte, die kannst du dann untersuchen. Du hast dafür zwei Scan-Modi zur Verfügung. Der eine ist für biologische Substanzen, der andere ist für elektronische Scans. Zwischen denen wechselst du hin und her. Und wenn du etwas findest, dann kannst du da ranzoomen und dann scannst du das und kriegst zusätzliche Informationen. Kannst Objekte auch aufheben, von allen Seiten anschauen. Das hat minimalen Gameplay-Einfluss, weil wie eigentlich in zig anderen Walking-Simulatoren schon vorher, manchmal drehst du so ein Objekt um und auf der Rückseite ist irgendwas geschrieben zum Beispiel. Aber das ist eigentlich einer von 100 Fällen, wo das wirklich irgendeinen Sinn hat. Und ansonsten schaust du dir dieses Objekt an und du nimmst es entweder automatisch mit, wenn es wichtig ist, oder du legst es wieder hin. Und das Dritte, was es noch gibt, sind eben die Gespräche. Du verhörst im Grunde genommen die Mieter in diesem Apartmentkomplex. Und es gibt tatsächlich eine Figur, die du wirklich zu Gesicht bekommst, die auch animiert ist. Und das ist der Hausmeister. Und der Hausmeister ist durch seine Kriegsverletzungen und durch die daraus resultierenden Operationen und eingepflanzten mechanischen Bauteile so ein bisschen zurückgeblieben und sehr, sehr langsam und hat so sehr viele eigenartige Ticks. Das ist die einzige Figur, die du zu Gesicht bekommst. Die ist dafür aber auch relativ aufwendig und auch gut umgesetzt und animiert.
Nun hast du vorhin angesprochen, dass man sich irgendwie reinhackt in die Gedanken anderer Leute und in das, was Tote zuletzt gesehen haben. Ist das spielerisch irgendwie eine Abwechslung oder ist es lediglich irgendeine flashig inszenierte kurze Sequenz, die halt die Story vorantreibt? Wie kann ich mir das vorstellen? Und wie genau nutzt dieses Spiel das Cyberpunk-Setting, um das zu machen, was es macht im Vergleich zu Layers of Fear?
Also wenn wir das Erforschen der Spielumgebung als Kern-Gameplay-Element des Walking-Simulators begreifen, dann würde ich sagen, es ist eine erhebliche Gameplay-Änderung dadurch. Aber spielmechanisch kommt da nichts Neues hinzu. Es gibt keine Hacking-Minigames oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil. Also wenn du dich in dieses Bewusstsein oder häufig sind es irgendwelche Bewusstseinsspeicher-Chips einklingst, dann ändert sich da nicht spielerisch großartig was, sondern es wird sogar eher linearer. Das sind häufig Passagen, die du nur durchläufst, mit einer wichtigen Ausnahme. Gerade in den Passagen, in denen du diese Bewusstseinsfragmente eines anderen Menschen erforscht, kommen dann ab und zu Stealth-Passagen hinzu. Das ist ganz ähnlich wie in Soma übrigens, in zweierlei Hinsicht. Also zum einen ist es so, du spielst dieses Spiel und auf einmal kommen diese Passagen, wo du dich vor irgendeiner Bedrohung verstecken musst und wo du dieser Bedrohung aktiv ausweichen musst. Und auf einmal gibt es einen Fail-State. Es gibt auf einmal ein Game Over. Das lädt dann den Anfang dieser Passage wieder neu. Du musst jetzt nicht wahnsinnig viel wiederholen. Aber da kommt auf einmal ein Element in dieses Spiel, das es vorher eigentlich gar nicht gibt. Ansonsten erforschst du in aller Ruhe diese Spielwelt, schaust dir die Dinger an, liest Texte, scannst deine Tatorte, schaust, wo muss ich als nächstes hin, sprichst mit den Bewohnern. Und jetzt auf einmal bist du aktiv gefordert. Das ist ein seltsamer Bruch im Pacing. Und wie schon in Soma kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sehr viele Leute gibt, die das irritiert, weil das natürlich für dich nicht vorhersehbar ist. Und du wählst ja auch so ein Spiel häufig so ein bisschen nach deinem Gemütszustand aus und möchtest jetzt vielleicht gerade erstmal eher etwas Ruhiges, etwas Passiveres spielen. Und wenn das Spiel dann auf einmal umschaltet und auf einmal in diesen aktiven Modus schaltet, wo es Dinge von dir fordert und wo es auch auf einmal ein Scheitern gibt, das kann einen schon echt irritieren. Also ich hatte auch Momente, wo ich gedacht hatte so, jetzt will ich aber eigentlich doch gerade gar nicht diese Art von sehr aktiv gefordertem Spielen haben. Ist nicht irrsinnig schlimm, es gibt jetzt nicht wahnsinnig viele davon, die sind auch nicht irrsinnig anspruchsvoll. Sie kommen allerdings in einem Abschnitt des Spiels einigermaßen gehäuft und spielen sonst keine große Rolle und fand das von der Zusammenstellung und auch wie das Pacing des Spiels sich da verändert, auch hier ehrlich gesagt nicht die allerglücklichste Wahl. Ich vermute, dass solche Entscheidungen eher unter der Maßgabe getroffen werden vom Entwickler. Wir brauchen Horror, wir brauchen mehr Bedrohung oder ein intensiveres Spielerlebnis und dass sie dann unter dieser Prämisse wahrscheinlich auch tatsächlich was dazu beitragen. Die sind dann auch durchaus mal spannungsgeladen, aber vom allgemeinen Spielfluss her wirken sie eher wie Fremdkörper.
Ich bin so jemand, da bin ich gleich ein bisschen enttäuscht gewesen, als du es erzählt hast, dass von allen aktiven Gameplay-Elementen in solchen Walking-Simulatoren ist mir die Flucht und das Verstecken das Unliebste. Aber Mai, wenn es nicht allzu schwierig ist, dann geht's vielleicht. Inwiefern schockt oder mindfuckt dieses Spiel dich denn? Welche Tricks hat's denn auf Lager?
Also das ist wirklich die große Stärke. Vielleicht nochmal ich würde ganz kurz bei diesem Soma-Vergleich bleiben wollen, weil die Spiele sind sich tatsächlich einigermaßen ähnlich, auch sogar in ihrer Thematik. Auch in Soma ging es ja so ein bisschen darum, ne, wo fängt menschliche Existenz an? Ist ein Mensch noch ein Mensch, wenn nur sein Bewusstsein quasi nur noch im Computer existiert? Und hier bei Bei Observer geht es dann auch so in diese Richtung, wie viele technische Bauteile und Ersatzteile kann man eigentlich sozusagen in einen Menschen einbauen, bevor er aufhört, ein Mensch zu sein? Welche Konsequenzen hat das für seine Menschlichkeit? Was für einen Einfluss nimmt das auf ihn? Selbstverständlich gibt es eine skrupellose Firma, nämlich Chiron, die diese ganzen Bauteile herstellt. Es gibt Gerüchte darüber, dass die Reichen dieser Welt Bauteile der Klasse A bekommen und die entzünden sich nicht, die sind verträglicher. Es gibt auch eine Seuche, die Nanophage, die anscheinend nur Leute mit günstigen Bauteilen befällt und so weiter. All das spielt auch eine Rolle, aber im Kern geht es einfach um diese Zukunftsvision, diese schmutzige, dystopische Zukunft zu erfahren, zu erleben und zu sehen, welche Konsequenzen diese Technologie auf die Ärmsten der Armen gehabt hat oder für die Ärmsten der Armen gehabt hat. Das ist so der Kern von Observer. Und während Soma meiner Meinung nach die intellektuell viel, viel cleverere, die philosophisch viel, viel tiefsinnigere und nachdenkenswertere Geschichte erzählt. Observer erzählt eine Geschichte, die letztlich sehr straightforward ist und ehrlich gesagt auch so schon mehrfach erzählt wurde. Aber umgekehrt ist Observer das Spiel, das atmosphärisch sehr, sehr, sehr dicht ist, würde behaupten, mit dem, was es macht, noch dichter als Soma und das inszenatorisch vor allem Soma haushoch überlegen ist. Und das ist tatsächlich der tragende Grundpfeiler, die große Leistung des Spiels, nämlich all seine verschiedenen Arten von erstens Mindfuckery und vor allem einfach auch Surrealität, insbesondere in diesen Sequenzen, wenn du dann in die Erinnerungsfragmente anderer Leute eindringst, die sich dann hinterher teilweise auch mit Erinnerungen von Daniel, also deiner Spielfigur, und dessen früheren Leben vermischen. Und das ist so voll von Symbolik aus dem Leben dieser Menschen, aus dem Leben deiner eigenen Spielfigur, Symbolik, die auch auf so einer Meta-Ebene einfach dann eben, ja, ich hatte es schon mal erzählt, ich will nicht so viel spoilern, deswegen bleibe ich beim gleichen Beispiel, also zum Beispiel diese parasitäre Symbolik mit einbringen. Und das ist wirklich fantastisch. Man könnte, glaube ich, ein ganzes Buch darüber schreiben, mit welchen Tricks und Effekten das Spiel Realitätsverzerrungen und, wie soll ich sagen, eine Perversion der ganzen Spielumgebung betreibt. Es gibt digitale Artefakte wie bei einem runterkomprimierten YouTube-Video. Es gibt Räume, die organisch anfangen zu pulsieren, wie schlagende Herzen, Türen, die du öffnen willst und auf einmal zerbrechen wie ein Spiegel. Ganze Umgebungen, die sich auf einmal in Vogelschwärme verwandeln. Und das ist wirklich, das ist nur ein winziger Ausriss von einem unfassbar großen Portfolio an Dingen, die dieses Spiel anstellt, Zeitraffereffekte und so weiter. Und das ist wirklich, also das Ausmaß an unterschiedlichen kreativen Ideen, die die Entwickler eingebracht haben, um mit deinen Sinnen und der Umgebung Schabernack zu treiben, ist fantastisch.
Passt das? Fügt sich das ein in die Story und das Szenario, die vom Spiel konstruiert werden, oder wirkt das vielleicht ein bisschen aufgesetzt? Weil anders als in Layers of Fear bist du ja nicht wahnsinnig. Oder reicht die Tatsache aus, dass du halt irgendwelche dubiosen Implantate verbaut hast? Oder passiert sowas eher in den Momenten, wo du in irgendwelchen Gedanken rumreist?
Das passt alles relativ gut. Also zum einen, du bewegst dich in diesem zukünftigen Krakau sowieso durch eine eigenartige Scheinwelt. Das ist übrigens, das ist, finde ich, der faszinierendste Anteil an dieser Zukunftsvision. Das ist eine Welt, die ist durchdrungen von dem, was wir heute Augmented Reality nennen. Also zum einen hast du durch deine Implantate so eine Art Augmented Reality Overlay, wo dir in die Umgebung einfach Hinweise und Erklärungen eingeblendet werden. Und auch zum Beispiel so Führungslinien quasi in die Welt projiziert werden, so ein bisschen wie bei HoloLens und bei solchen fortschrittlicheren Versionen von Google Glass, das schon mal irgendwo als Demonstration existiert hat oder als Prototyp sozusagen in unserer heutigen Realität, das ist durch diese Implantate ständig eingeblendet. Du bewegst dich also ohnehin schon durch so eine komische Kunstwelt, die eine Mischung ist aus Realität und Einblendungen, die dir diese Implantate zur Verfügung stellen. Und dann gibt's noch Holoprojektoren in dieser Welt, wo sich dann eben Leute ihre hässliche Welt hübscher machen, indem sie holographische Projektionen in diesen Räumen, in denen sie leben, einsetzen. Und du hast dann halt so Momente, wo du dann eigentlich feststellst, dass Leute in kompletten Kunstwelten leben. Sie leben in einem Apartment, das voll ist von Schmutz, von Verfall, von auch, keine Ahnung, jede Menge Ungeziefer und weiß der Geier was. Also sie leben in schrecklichsten Umgebungen und Bedingungen, aber durch diese Holoprojektoren schaffen sie sich eine Scheinwelt, die das Ganze irgendwie ausblendet. Das ist tatsächlich echt relativ interessant und das ist auch cool gemacht und dadurch hast du schon in dieser realen Welt sehr viele eigenartige, surreale Elemente. Das ist dann etwas, was hinterher ein bisschen zunimmt, weil es gibt sozusagen auch natürlich diesen Erzählungsstrang, wie wirken sich diese Verbindungen mit anderer Leute Gehirnen auf den Daniel, auf den Observer aus? Ist das etwas, was ihn langsam in den Wahnsinn treibt? Sind diese Verbindungen gesund? Hinterlassen die Schäden an seinen eigenen Implantaten oder an seinem eigenen Gehirn? Das heißt, du hast dieses Element des Realitätsverlustes so ein bisschen wie bei Wahnsinn, wobei das halt eher hier in die Richtung von Fehlfunktionen und Nebenwirkungen geht, das hast du hier auch, aber insbesondere natürlich, wenn du dann in dieses Unterbewusstsein oder diese Bewusstseinsfragmente von den Menschen eintauchst, dann drehen sie halt auf 120 auf und dann wird es halt völlig abstrus und over the top, aber also wirklich fantastisch. Es hat sehr, sehr viel, also es ist ein Spiel, das ich glaube, da könnte man stundenlang die Symbolik analysieren, die da reinfließt. Es gibt zum Beispiel auch eine sehr klare christliche Symbolsprache in dem Spiel, so auch in Verbindung mit dem Garten Eden, der verbotenen Frucht, ja, der Teufel in Gestalt der Schlange, der den Menschen verführt. Das zieht sich auch sehr stark durch das Spiel. Da siehst du viele Gemälde, die auf diese Ursünde des Menschen hindeuten. Es gibt klassische Gemälde, die dann aber mit dieser Implantattechnik verfremdet sind und so weiter und so fort.
Ist das Ding ein Gruselspiel? Arbeitet das viel mit Schock, Erschrecken, Panik oder ist das ein bisschen anders gewichtet? Wenn ich an Layers of Fear denke, ist ja schon meine Grundemotion so ein bisschen gewesen.
Ist es insofern ein Gruselspiel oder ein Horrorspiel, weil es erstens mit statischen, aber dann recht plakativen Gewaltszenen arbeitet. Also man sieht nicht aktiv, wie Leute zerfleischt werden, aber man findet relativ grausame Tatorte vor. Es arbeitet relativ viel mit Jumpscares. Insbesondere das, der Effekt, du drehst dich um und plötzlich ist da was da und es gibt noch das laute Geräusch. Also wer es hasst, wenn er mit so einem alles ist friedlich, wow, Jumpscare konfrontiert wird, der wird in Observer an verschiedenen Stellen sehr, sehr ärgerlich vor dem PC sitzen. Ich hatte auch Jochen schon mal gewarnt, weil ich gesagt habe, eigentlich ist das ein Titel, der dir auch interessant erscheinen könnte, aber. Und es ist ein Horrorspiel insofern, als dass es ein unangenehmes Spiel ist. Die ganze Atmosphäre, die ganze Anmutung ist unangenehm. Sei es durch den dargestellten Verfall, durch diese widerliche Umgebung, durch die Verfremdung, durch die Desorientierung des Spielers. Also du bist eigentlich die ganze Zeit in einem Zustand von du weißt nicht so recht, was ist wahr und was ist nicht wahr. Das, was du siehst, ist alles nicht besonders schön. Alles, was du erfährst, ist nicht besonders schön. Diese ganze Welt ist unangenehm und bedrohlich. Und du bist einfach konstant in einem Zustand von Verunsicherung und leichter Angewidertheit.
Wie lang spielt man denn? Und du hast ja vorhin schon angedeutet, dass das Ganze nicht so komplex konstruiert ist wie zum Beispiel ein Soma, aber wenn man das Ende erreicht, fühlt sich das schlüssig an? Gibt es irgendein Rätsel, das aufgelöst wird? Gibt es ein befriedigendes Ende?
Ja und nein. Also das Ende, würde ich sagen, ist insofern befriedigend, als dass die Story da halt irgendwo so auf eine Art und Weise aufgelöst wird, dass man sagt so, boah, okay, nichts Neues, aber das Einzige, was mir an dem Ende sehr stört, ist eines von diesen Enden, du weißt nicht so recht, was ist hier los, und dieser Zustand hält sehr lange an und dann kommt am Ende halt eine Auflösung und dann betet dir jemand diese Auflösung runter. Ja, also im Englischen würde man dazu einen Exposition Dump sagen. Also irgendetwas, wo du nicht langsam zu irgendwas hingeleitet wirst, sondern du wirst sehr langsam irgendwo hingeleitet, aber auf einmal geht so ein Sack auf mit Informationen und dann wird dir alles erklärt, warum das jetzt so und so gekommen ist. Es gibt natürlich Hinweise darauf, du wirst da schon hingeführt, aber es ist schon, sage ich mal, nicht die eleganteste Auflösung auf der Welt. Ich fand sie auch nicht wahnsinnig gut. Sie war halt echt okay, aber es war halt so ein Fall von, ja, okay, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Es gibt einen kleinen, netten Trick am Ende. Es gibt dann verschiedene Entscheidungen, die man treffen kann, zwei verschiedene Entscheidungen, die man am Ende treffen kann. Und je nachdem, es gibt eine von den beiden Entscheidungen führt zu einer Endsequenz, wo es dann tatsächlich nochmal einen ganz netten Trick mit Dialogoptionen gibt. Das muss ich, glaube ich, jetzt auch weder, brauchen wir auch gar keinen Spoilerteil. Diejenigen, die es spielen und die es am Ende sehen, werden wissen, was ich meine und sich denken so, aha, ja, okay, das ist tatsächlich ganz nett, mehr aber auch nicht. Was ansonsten zu der Handlung zu sagen ist, ist, dass sie durchaus interessant ist. Also auch gerade dieses, wenn du am Anfang überlegst, was ist denn hier passiert und worum geht's hier überhaupt, dann ist es eine ganz nette Murder Mystery. Dann hat das Spiel ehrlich gesagt für mich einen ziemlichen Durchhänger, weil dann tritt es in so einen Modus ein, wo du halt sehr viel rumläufst und mit diesen gesichtslosen, eigenartigen Apparaturen an den Türen redest und redest und redest und redest und dann öffnet sich das Ganze ein bisschen mehr und dann gibt's noch mehr Türen, mit denen du reden könntest und dann gibt's neue Tatorte zu scannen. Das Scannen überhaupt ist eine mühselige Angelegenheit, ehrlich gesagt, weil beide Scan-Modi, die verfremden die Umgebung zu stark. Dann wird alles so dunkel und du siehst halt häufig nur noch diese Scan-Punkte und dann, das ist einfach eine sehr unangenehme Ansicht des Spiels. Ich betrachte beide Scan-Modi sehr, sehr ungern und bin froh, wenn ich die wieder abschalten darf, aber man braucht sie leider dann doch relativ viel. Dieser elektronische Scan-Modus hat auch noch die Unart, dass er erstmal ganz viele Geräte identifiziert und wenn du dich dann denen näherst, wird ein Teil wieder ausgeblendet mit der Beschreibung ignoriert. So nach dem Motto, erstmal hat mein Scanner all das erfasst und jetzt bin ich ein bisschen näher dran und dann sagt er so, okay, das ist wichtig, dann wird es wieder ausgeblendet. Aber dadurch siehst du erstmal ganz viele Interaktionspunkte vermeintlich und dann gehst du hin und dann sind es aber doch keine. Das ist ehrlich gesagt ein Feature, das ich verstehe, warum sie das eingebaut haben, um halt diese Technologie zu simulieren, wenn man so möchte, aber es ist halt, spielerisch ist es halt eher ein lästiges Feature und das hat das ganze Scannen mir sehr verleidet und das ist ein relativ starkes Element in dem Spiel. Von daher würde ich sagen, über die gesamte Spielzeit hinweg gab es, das sind 8 Stunden gewesen bei mir, also oder 7 irgendwas. Ich würde behaupten, 3 davon habe ich in einem Zustand von, ja, das interessiert mich noch und es ist schon alles cool gemacht, aber ich mag eigentlich nicht das, was ich gerade tun muss, verbracht.
Okay. Da kommt endlich die Kritik, nachdem du am Anfang schon sehr geschwärmt hast. Ist es denn schwierig? Wahrscheinlich nicht, ne? Eher mühsam.
Nee, schwierig ist es überhaupt nicht. Genau, also die Kritik, wie gesagt, also vorher klang es schon an, was die Story angeht und ich würde behaupten, das Spiel hat schon noch einige erhebliche Pferdefüße. Zum einen ist es zu einem gewissen Grade buggy. Ich hatte einen Absturz in meiner Spielzeit. Ich habe auf Steam und im Netz von Leuten gelesen, die durchaus erheblichere Probleme mit Observer hatten. Es gibt viele Szenen, wo das Spiel unrund ist, insbesondere zum Beispiel Clipping-Fehler, dann machst du Türen auf, die dann durch andere Türen hindurchgehen und ähnliches. Du hast einen Feature, wo das Spiel versucht, wie diese David Cage-Spiele, so das Öffnen von Türen für dich mechanisch erfahrbar zu machen. Da musst du die Maus so nach vorne schieben, um eine Tür aufzustoßen und nach hinten ziehen, um eine Tür aufzuziehen. Und es gibt Stellen in dem Spiel, wo diese Erkennung, in welche Richtung ich jetzt die Maus gerade bewege, offensichtlich nicht gut funktioniert hat und diese Türen gingen nicht auf. Ich war einmal wirklich ungelogen 10 Minuten in so einem Tattoo-Studio eingeschlossen, weil ich die Tür nach außen nicht mehr aufbekommen habe. Und ich dachte, die wäre vom Spiel verriegelt und es möchte, dass ich noch irgendwas erledige dort an diesem Ort, bevor es diese Tür wieder freigibt und es stellte sich raus, nee, das Programm hat einfach nicht begriffen, was meine eigentliche Mausbewegung ist und dann musste ich die Physik der Spielwelt ausnutzen, indem ich immer wieder schnell gegen die Tür gelaufen bin, bis sie so weit aufgesprungen ist, dass ich da wieder rausschlüpfen konnte. Und noch ein Hinweis für die Leute, die in Erwägung ziehen, sich das Spiel für PlayStation 4 zuzulegen. Es gibt einige Berichte darüber, dass die Performance auf PlayStation 4 stellenweise relativ unterirdisch sein soll. Da ist also ein bisschen Vorsicht geboten, bis da vielleicht ein Optimierungspatch erschienen ist. Also das ist echt in der Hinsicht noch, ja, da sind noch relativ viele Ecken und Kanten, einige davon spitz und scharf.
Ja, aber so vom Duktus her scheinst du ja ganz zufrieden, ja regelrecht hibbelig und aufgeregt zu sein. Darüber, was du so erlebt hast. Ich höre das so ein bisschen raus.
Ja und nein, ehrlich gesagt. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, das Spiel funktioniert in der Hinsicht hervorragend, wie es diese verstörende Atmosphäre transportiert. Und ich bin wirklich begeistert über die Kreativität, mit der diese Fantasieumgebungen, diese surrealen, verstörenden, sich ständig auch verändernden Spielwelten umgesetzt wurden. Also immer, wenn ich denke, okay, jetzt haben sie einen Modus gefunden, jetzt machen sie quasi mit den etablierten Elementen weiter, fällt ihnen noch was Neues ein. Und dieses Gefühl, was ich vorhin beschrieben habe, dass man so ein bisschen so einen Widerwillen hat, sich mit dieser Spielwelt auseinanderzusetzen, dass das alles auch irgendwie ein bisschen abstoßend ist und nach hinten raus dann, wenn dann anfängt, diese Verschränkung aus Organischem und Unbelebtem dann auch noch in der Spielwelt sich teilweise repräsentiert zu finden, wird es natürlich nochmal ein bisschen widerlicher. Das ist halt alles schon echt gut, muss ich sagen. Also in der Hinsicht muss ich sagen, da kann man tatsächlich ganze Arbeiten, glaube ich, darüber verfassen, wie gut und wie kreativ sie das gemacht haben. Spielerisch ist es, ehrlich gesagt, ein Titel, der teilweise mühselig ist. Das Pacing, insbesondere in der Art und Weise, wie diese Ermittlung sich fortsetzt und in welchen Abständen ich auch neue Informationen in dieser Erzählung bekomme und wie wichtig und wie interessant die sind und all solche Dinge. Da hat es echt einen ziemlichen Durchhänger und das auch noch so nicht mal wirklich, also in den Mittelteil hinein, aber relativ früh und das zieht sich dann bis in die Mitte, bevor es dann wieder ein bisschen Tempo aufnimmt. Verschiedene spielmechanische Sequenzen, wie die platziert sind, diese Stealth-Passagen, wo ich mich verstecken muss, fand ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig gut gesetzt auch, weil halt ne, erst gar nicht und dann plötzlich mehrfach und dann wieder nicht. Und also in der Hinsicht ist Observer ehrlich gesagt eher gut bis teilweise mittelmäßig konstruiert. Aber unterm Strich gibt es halt Dinge in dem Spiel, die ich so, glaube ich, noch nie irgendwo gesehen habe. Und das ist natürlich immer etwas, wo ich so ein bisschen aufgeregt in die Hände klatsche. Das ist richtig.
Das ist schön. Ach, André, ich denke, du kannst jetzt mal den Sack zumachen. Ich habe eigentlich keine Fragen mehr, nee. Ach ja, macht Rutger Hauer seine Arbeit gut?
Die Frage beantworte ich noch und dann würde ich auch direkt zur Wertschätzung übergehen. Rutger Hauer hat mir gut gefallen. Der bringt diesen lakonischen, zu einem gewissen Grad lebensmüden, nicht im Sinne von suizidgefährdet, sondern eben wirklich ausgebrannten, emotional erschöpften Charakter wirklich sehr gut zur Geltung. Es gibt so ein paar Szenen, da muss ich sagen, erstens hat er auch nicht jetzt die idealen Dialoge, mit denen er da arbeiten kann, aber das sind so Szenen, die so ein bisschen mehr vielleicht Emotionalität gebraucht hätten. Das ist vielleicht nicht ganz so seine Stärke, aber insgesamt fand ich den sehr, sehr gut, hat eine sehr angenehme Stimme, der trägt diese Hauptrolle wirklich, wirklich gut. Viele von seinen Gesprächspartnern, auch manche von den Audiologs, da sind die Sprecher erheblich schwächer, aber Rutger Hauer, muss ich sagen, super, gute Wahl, hätte man ehrlich gesagt vielleicht sogar noch stärker vermarkten sollen. Ich hätte das halt, keine Ahnung, Rutger Hauer ist der Observer genannt oder sowas. Mir war erstmal gar nicht klar, dass er da mitspielt. Er ist in dem Titel-Teaser-Bild von dem Spiel zwar so zur Hälfte zu sehen, aber weiß nicht, ich fand das uneindeutig, ich hätte das noch ein bisschen transparenter vermarktet, wenn ich der Entwickler gewesen wäre, aber mein Gott, Randbemerkung, egal. Kommen wir zur Wertschätzung von Observer. Observer ist ein bisschen ein schwieriger Fall. Das Spiel setzt verschiedene Dinge voraus, die man mögen muss und die man vielleicht sogar als Fähigkeit mitbringen muss. Eine zentrale Fähigkeit, die man mitbringen muss, ist, man muss es zu schätzen wissen, dass dieses Spiel einen in einen Zustand des Unwohlseins versetzt. Das ist eine Leistung, die wenige Spiele schaffen und vor allem die sich auch nicht viele Spiele trauen. Wer gerne Horrorfilme schaut, der kennt sowas. Es gibt diese Filme, die darauf aufsetzen, den Zuschauer die ganze Zeit in so einen Zustand der Verunsicherung und des leicht Abgestoßenseins versetzen wollen und Observer schafft das auch. Also diese Desorientierung, diese unangenehme Spielwelt, in der man sich bewegt und die unangenehmen Erfahrungen, in denen man ausgesetzt wird, diese ganze Umgebung, die misstrauisch ist und die mich selbst auch in einen Zustand versetzt, in der ich weder meiner Wahrnehmung noch den Menschen dort wirklich vertrauen kann. All das, das ist tatsächlich eine gute, eine starke Leistung. Sowas muss man mögen, sowas muss man gutieren können. An der Stelle auch eine kleine Warnung an Menschen, die unter Motion Sickness leiden. Das Spiel bedient sich auch einiger kleiner Kameratricks, um dieses Gefühl von Unwohlsein beim Spieler auszulösen und zu verstärken. Die Art und Weise, wie die Kamera manchmal schwankt, was so ein Gefühl von einem Verlust von Gleichgewichtssinn, so einer leichten Benebeltheit auslöst, die Art und Weise, wie auf einmal, wenn man anfängt zu rennen sozusagen im Spiel, dann benutzt Observer einen alten Kameratrick, das nennt man Push-Pull oder auch Vertigo-Effekt, weil das in dem Alfred Hitchcock-Film Vertigo, glaube ich, zum ersten Mal umgesetzt wurde. Da wird ein Zoom in der Kamera kombiniert, wenn man das in echt macht, mit einer rückwärts, also einer entgegengesetzten physischen Bewegung der Kamera. Das kennt man aus ganz vielen Filmen inzwischen. Ja, da hat man das Gefühl, dass sich auf einmal die Dimensionen im Raum verändern, obwohl im Vordergrund vieles statisch zu bleiben scheint. Und das macht auch Observer. Das sind alles Sachen, die sind ziemlich cool und die sind auch sehr, sehr effektiv, um eben bei dem Zuschauer und auch jetzt in diesem Falle eben beim Spieler so ein Gefühl von Schwindel sozusagen auch auszulösen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass Leute, die ohnehin schon anfällig sind für Motion Sickness, bei dem Spiel Schwierigkeiten bekommen können, einfach wegen all dieser Kameratricks, die dort zum Einsatz kommen. Ja, also das als eine Stärke sozusagen, auch wenn da ein Risiko mit verbunden ist. Zweite große Stärke des Spiels ist, wer Spaß hat und Freude hat und Freude daraus ziehen kann, starke Symbolik in einem Spiel zu interpretieren, aufmerksam Dinge zu erforschen und zu erfahren, wer visuelle Kreativität sehr zu schätzen weiß, für den hat Observer sehr, sehr viel im Angebot. Unter diesen beiden Voraussetzungen ist es ein Spiel, das ich klar empfehlen kann, auch wenn es unausgewogen ist in seinem Pacing. Ich glaube, das hätte man besser strukturieren können und es für mich auch einen gewissen Durchhänger hatte manchmal, aber da überwiegen für mich dann die Stärken. Umgekehrt, wenn ihr da draußen sagt, für mich ist der Wert eines Walking Simulators eben eher diese entspanntere Spielerfahrung. Das liefert Observer nur begrenzt. Auch Leute, die auf der Suche sind nach einer besonders exzellenten Story, die werden bei Observer nicht fündig. Die ist gut, die ist okay, die ist aber nicht besonders herausragend. Für euch ist dann Soma tatsächlich eindeutigere Empfehlung. Und die wenigen Rätsel, Puzzles, also der Detektivanteil des Spiels ist ohnehin nicht der Rede wert. Also unter dieser Prämisse für mich persönlich würde ich sagen, war Observer die Investition von 28 Euro wert. Ich würde es unter den genannten Konditionen auch relativ eindeutig zum Vollpreis weiterempfehlen. Ansonsten alle anderen, die können es, würde ich behaupten, sogar fast vollständig auslassen. Ich glaube, es gibt einen relativ harten Bruch zwischen den möglichen Zielgruppen in dem Falle. Also wenn einen die Stärken dieses Spiels nicht ansprechen, glaube ich, ist es automatisch völlig verzichtbar, mit vergleichsweise wenig Grauzone dazwischen. Wer einfach Interesse hat an den beschriebenen visuellen Ideen, die das Spiel anbietet, der kann da dann hinterher auch in dem Sale, wenn es wirklich günstig ist, mal reinschauen. Ah ja, und nochmal deutlich der Hinweis an dieser Stelle, wer empfindlich gegenüber Jumpscares ist, das Spiel hat einige davon und ja, auch von der relativ drastisch unfairen Art und Weise, die sehr überraschend und genau in dem Moment kommen, wo es gerade recht friedlich scheint.
Schön. Vielen Dank für dieses erhellende Gespräch. Jetzt bin ich ganz hin und her gerissen. Ein paar Dinge, von denen du erzählst, die schrecken mich etwas ab. Das Rumverstecken, der zähe Spielverlauf, aber ich bin schon neugierig. Ich bin auch so eine alte Grafikhure. Ich denke, ich werde mal reinspielen und wie so oft, das fällt mir inzwischen leicht, das Ding fallen lassen in der Sekunde, wo es mich langweilt. Wunderbar.
Also eine Stunde. Aber ne, immerhin eine nette Stunde, die du dann verbringen wirst, meine Damen und Herren.
Ich bin gespannt.
Das war's mit der Wertschätzung zu Observer. Ich hoffe, für euch war es auch erhellend. Ich bin sehr gespannt, falls einer von euch Observer gespielt hat. Ich würde mich sehr freuen über einen Foren-Thread, in dem so ein bisschen auch vielleicht über die Symbolik des Spiels diskutiert werden kann. Das fände ich total nett. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Und bis zur nächsten Wertschätzung.